Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Mit Kevin, unserem heutigen Gast, haben wir eine etwas längere Folge aufgenommen. Warum? Das kriegt ihr noch raus. Kevin auf jeden Fall ist ein wahrer Weltenbummler. Und wir haben mit ihm nicht nur über seine Beziehung zu den Drogen gesprochen, sondern auch überhaupt allgemein, wie man die Leere, die es ab und zu im Leben gibt, füllen kann. Manchmal kann es schon auch eine große Aufgabe sein, sich selbst genug zu sein. Wie es ist, mit Menschen in Verbindung zu gehen, von verschiedenen Formen der Liebe und zuletzt von einem ganz überraschenden Wunsch von uns an die Welt. Das hört ihr alles jetzt. Zu Beginn der Folge war ich jedoch nicht in guter Verbindung mit meinen Terminen oder mit meinem Terminkalender. Aber um mit Kevin zu sprechen, ich möchte nichts bereuen. Also viel Vergnügen beim Zuhören.
Dann fangen wir einfach an, oder? Dann kommt es halt irgendwie, Hat mal eine andere Variante jetzt. Mein Gott, egal.
Genau.
Kevin, schön, dass du da bist. Ich freue mich voll. Wir kennen uns gar nicht. Wir haben zwar jetzt schon so 2 Minuten miteinander geredet, aber kennen ist übertrieben. Was beschäftigt dich gerade so besonders in dieser wilden Zeit?
Ja, am meisten beschäftigt mich, dass ich gerade nicht so viel mit mir anzufangen weiß. Ich war ja noch bis Mitte des Jahres im Ausland und wollte eigentlich einen ganz anderen Weg gehen.
Was wolltest du da machen und wo warst du?
Also, ich bin letztes Jahr im Sommer bin ich nach Shanghai gezogen und habe da gearbeitet in einer deutschen Schule im Kindergarten. Und das hat mir nicht so gut gefallen, weil der Leistungsdruck meiner Meinung nach viel zu hoch ist. Das finde ich hier in deutschen Einrichtungen finde ich das schon grenzwertig, aber da war es halt nochmal komprimiert, auch durch die Stadt, durch die verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen. Und es ist halt ein Business, also Bildung ist halt ein Geschäft und da geht es um Profit, häufig nicht immer. Und das hat mir nicht so gut gefallen, also habe ich gekündigt und wollte dann in China reisen. Ich wurde dann eingeladen von einer Freundin nach Chengdu. Sie hat dann Naturkindergarten, einen chinesischen.
Okay, cool.
Und den durfte ich mir angucken. Sie hat mir ein Apartment organisiert. Und ja, da bin ich dann hingefahren im Januar und wollte dann eigentlich in ein chinesisches Internat, um Tai Chi und Mandarin zu lernen. Also weil mich die chinesische Kultur und die Sprache, die Philosophie absolut interessiert und ich mich da so ja hingezogen fühle und zugehörig fühle.
War das schon immer so? Also hast du dich schon immer so nach Asien gezogen gefühlt?
Ja, mit 15, 16 ging das so los. Da habe ich dann die ersten Sachen über den Buddhismus gelesen, was natürlich in der Pubertät super spannend ist. So genau diese Fragen, wer bin ich, was soll ich hier, wie vermeide ich Leid? Wie gehen wir miteinander um? Was ist mein Weg? Und darüber bin ich dann mehr zum Daoismus gekommen, mit dem ich mich noch intensiver mit beschäftigt habe. Also die Lehren des Laozi. Mhm. Genau. Und das war dann ja so mein Weg vor 2 Jahren. Da habe ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet und ich wollte einfach raus, meine Komfortzone verlassen und mal was ganz, ja, irgendwas machen und nicht 40 Jahre irgendwie hier sitzen, meine Arbeit machen und dann in Rente gehen. So, ich möchte, und das ist eines meiner großen Ziele im Leben, ich möchte irgendwann zurückblicken und sagen, ja, ich habe ganz viele Geschichten erlebt und kann sie erzählen und muss nichts bereuen, nicht getan zu haben. So, weil wer weiß, ob ich nochmal die Chance dazu habe irgendwann.
Und jetzt bist du gerade gestrandet wieder in Deutschland und denkst dir, Mist, was mache ich
ja,
jetzt?
Ja, genau. Eigentlich wollte ich ja in China weitergehen. Dann ging das ja in China los mit dem Lockdown. Und da hatte ich keine Lust zu, weil ich nicht wusste, wie lange dauert das. Und dann bin ich nach Thailand, nach Koh Tao, auf eine kleine Insel zum Tauchen. Und dann habe ich mich da eingerichtet, habe ein Bungalow, ein Motorbike und wollte eine Tauchlehrerausbildung anfangen. Oder habe ich auch angefangen. Und dann kam in Thailand der Lockdown. Und dann saß ich da 2 Monate auf dieser Insel fest, weil die Fähre auch nicht fuhr. Und wir dachten, wir können das irgendwie aussitzen. Und dann nach insgesamt 4 Monaten in Thailand bin ich dann wieder zurück hier nach Deutschland gekommen.
Klingt voll begeistert.
Ja, das war auch absolut nicht mein Favorit. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Deutschland zurück, erstmal. Aber da alle Länder ihre Grenzen zu hatten, blieb mir quasi nur, ich bleibe in Thailand oder ich gehe nach Deutschland zurück. Und da ich in dem Moment keine Möglichkeit gesehen habe, in Thailand Geld zu verdienen, sondern nur Geld auszugeben und ja, bis heute ja die Grenzen zu sind, also und der Tourismus in Thailand halt Lebensgrundlage vieler Thailänder ist und ich momentan auch mit denen immer noch in Kontakt stehe, mit meinen Freunden da in Thailand, die halt einfach keine Arbeit haben. Und es sieht halt auch nicht danach aus, dass sich das ändert. Na, genau. Und, also bin ich zurück nach Deutschland gekommen.
Ja. Und was findest du an Deutschland so schrecklich?
Aber es ist ja nicht unbedingt Deutschland persönlich. Also wenn man genau hinguckt, dann gibt es in jedem Land so gute Sachen und nicht so gute Sachen. Es ist einfach mein persönlich, also ich glaube, ja, seitdem ich 15, 16 bin, träume ich irgendwie davon, nach Tibet zu gehen oder in Südamerika vom Süden in den Norden zu reisen oder nach Afrika zu gehen und so weiter. Also ja, die Welt zu entdecken. Und ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, ich habe ja mit Anfang 20 habe ich geheiratet oder genau mit 20 habe ich geheiratet und habe ein Kind bekommen.
Man muss dazu sagen, du bist jetzt erst Anfang 30, oder? Du bist relativ
jung. Ich bin 32, ja.
30. Genau. Und hast eine 11-jährige Tochter, hast du mir vorhin erzählt.
Genau.
Wahnsinn. Das heißt, du hast mit 20 geheiratet. Also eigentlich ganz genau. Bodenständig, sesshaft. Also nicht das, was du jetzt so erzählst, wo du das Bedürfnis danach hast. Hattest noch Hoffnung, dass das funktioniert?
Ja. Ja, genau. Also ich habe mit 15 habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann meine Kfz-Lehre angefangen. Die habe ich auch zu Ende gebracht, so mit Ach und Krach. Hab mit 15 so die Drogen für mich entdeckt, also oh, das Kiffen schön. Ganz besonders, ja. Und das hat mich auch sehr lange begleitet, so der Drogen oder das Kiffen ganz besonders. Und mit 18, 19 habe ich meine Ex-Frau kennengelernt und sie war so aus dem System, so total kreativ, sie ist Künstlerin und so ein Freigeist und das hat mich super inspiriert und dann haben wir uns gegenseitig da angetriggert und fanden uns ganz toll und dann war das so, wir beide, Bonnie und Clyde, gegen den Rest der Welt, so ungefähr.
Habt auch gleich und, noch ein Kind gezeugt, mal eben.
Ja, genau. Also sie war zweimal schwanger, das erste Mal hat sie ihr Kind verloren. Auch relativ früh noch, in der 10. oder 12. Woche. Und daraufhin habe ich ihr halt den Heiratsantrag gemacht, weil ich dachte, wir müssen irgendwie zusammenhalten und so. Und dann ist sie das zweite Mal schwanger geworden, genau.
Und das hat auch geklappt dann? Da ist was.
Und das hat auch geklappt, ja, glücklicherweise. Nala, also meine Tochter, ist mit Herzstillstand auf die Welt gekommen, per Kaiserschnitt auch. Also das war nicht so ganz unproblematisch. Die Schwangerschaft war auch nicht so ganz reibungslos. Aber ihr geht's gut und es sind keine Folgeschäden oder so jetzt gekommen. So. Genau. Aber ich war in so einem, ja, in einer Sinnkrise, eine von vielen, und war mit meinem Kfz-Leben nicht glücklich. Irgendwie 8 Stunden in der Werkstatt zu hocken und für andere Menschen Autos zu reparieren, das hat mich nicht erfüllt. Und habe dann lange Zeit auch nicht so viel gemacht, außer gekifft.
Also ja, du hast auch da noch, du warst noch nicht, weil du gesagt hast, mit 15 hast du die Drogen entdeckt, also mit 20 warst du da noch nicht durch.
Nee, noch lang, da war ich vielleicht in der Mitte. In der Mitte. Genau, und dann ja, war ich in einer absoluten Krise, wusste überhaupt nicht nach vorne, nach hinten und war am Ende. So. Und ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, als ich bei meinen Eltern im Garten kniete, auf dem Rasen, und habe auf diesen Rasen eingeschlagen, weil ich so voller Wut war und Frustration über dieses Leben. und habe gesagt, ihr müsst mich jetzt irgendwo hinbringen, so, ich kann nicht mehr, ne?
Also ich so und, ungefähr, ich bringe mich in die Psychiatrie, so.
Ja, genau, oder, so, weil ich wusste einfach nicht weiter, ich, ne, ich bin da, hab mich voll verrannt, und durch das Kiffen auch weggebetäubt, ne? Also ich wusste, schon bevor ich mit den Drogen angefangen habe, wusste ich, das wird mir nicht gut tun, aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte dieses Gefühl, ich wollte diesen Rausch unbedingt, schon bevor ich wusste, wie das ist.
Oder waren das auch noch andere Drogen?
Ja, wie gesagt, also Gras ist so meine, die größte Leidenschaft gewesen. So chemische Drogen wie PEP oder Ecstasy oder so, ganz selten auf Feiern, ja. Aber sehr kontrolliert. Da hatte ich immer so ein, noch so ein Rest Angst irgendwie. Aber
Gott sei Dank kann man fast sagen, wahrscheinlich, oder?
Ja, also da sind auch einige Geschichten, die so, da kann ich echt von Glück reden, dass ich jetzt noch einigermaßen normal bin. So.
Zum Beispiel, also ich kann ja auch, fällt dir eine ein?
Ja,
also ich hatte, möchtest du sie nicht öffentlich sagen?
Naja, ich kann ja eine abgemilderte Version, also wir haben da Ecstasy genommen und in Verbindung mit Alkohol. Und das Problematische bei chemischen Drogen ist, dass du den Alkohol nicht merkst. Und dadurch gibt's nicht so dieses, dir wird irgendwann übel und du kannst einfach nicht mehr, weil der Körper es auskotzt. Es geht einfach weiter. Also die Chemie pusht den Körper so weit, dass es, da fehlt irgendwie so das Gefühl für eine Grenze. Und wir saßen dann im Wohnwagen und haben dann da irgendwie gefeiert und ich habe mir, ich weiß nicht, vielleicht eine Pille reingezogen, also eine Ecstasy-Pille geschmissen und habe dann so ganz provokativ irgend so ein Zeug auf pur getrunken und war dann auch weg. Also ich kann mich auch an nichts mehr erinnern, wie ich dann nächsten Morgen wach geworden bin, haben meine Kumpels mir das erzählt. Ich hatte so krasse Kieferschmerzen. Also ich habe da wohl irgendwie Blödsinn gemacht, so, und die haben mich dann irgendwann nach Hause gebracht und ich habe die ganze Zeit gekrampft mit dem Kiefer, so. Und die hatten auch richtig Schiss, aber die haben keinen Krankenwagen gerufen oder so, sondern haben gehofft, dass das irgendwie wieder weggeht.
Echt so. Wie bist denn du dann da wieder weggekommen von dem ganzen Zeug? Also ich meine, es ist eine krasse Geschichte, hast echt Glück gehabt, denke ich. Auch für die, die überlegen, Drogen zu nehmen, überlegt euch gut, das kann auch schief gehen.
Ja.
Aber das ist ja wirklich dramatisch. Also wenn du sagst, ein bisschen Restangst, gut, da jetzt nicht, aber sonst, wie bist du da weggekommen wieder? Also irgendwann muss ja die Entscheidung gewesen sein, ich muss mit dem Scheiß aufhören.
Ja, das hat sehr lange gedauert. Also wie gesagt, die chemische Drogen waren nicht so das Problem. Das war eher so ein, ist so nett beim Feiern. Aber ansonsten, ich musste das nicht haben. Aber das Kiffen, das hat mir viel mehr gebracht. Das Betäuben, sich mit den Sachen nicht beschäftigen, einigeln, das ist so für mich so der Mutterleib, meinetwegen. Ne? Was für andere ist das, keine Ahnung, Heroin zum Beispiel wird auch so beschrieben. Dass man sich dann wie in den Mutterleib zurückversetzt, also geschützt, nichts Schlechtes, woran ich denke oder so. Und ja, ich hatte ja erzählt, ich war ja an diesem Tiefpunkt und mein Dad hat mir dann einen Vorschlag gemacht, den Jugendpfleger des Ortes hier kennenzulernen, Matthias. Das ist ein ganz cooler Typ, meinte er, und vielleicht kann er dir ja helfen. Und
also er hat dich nicht in die Psychiatrie verfrachtet, sondern nein. Er hat dir diesen Jugendhelfer ans Herz gelegt.
So. Genau, er hat mich vermittelt quasi. Und ja, dieses Treffen war definitiv einer meiner entscheidenden Wendepunkte in meinem Leben. Ich habe dann Matthias kennengelernt, der ist auch heute noch mein Mentor, Freund, geistiger Vater. Durch ihn bin ich dann zur offenen Jugendarbeit gekommen. Also er hat da in einem Jugendzentrum gearbeitet, hier im Ort. Und hat gesagt, ey, kannst einfach mal vorbeikommen, gucken. Und er hat auch in der Schulsozialarbeit hier in der Schule gearbeitet und bietet für die 5. Klassen so einen Kennenlernfahrt an. 24 Stunden in so einem Zeltlager. Und dann werden da Abenteuer- und erlebnispädagogische Angebote gemacht, um den Klassenzusammenhalt zu stärken. 5. Klasse wird ja neu zusammengemischt und so. Und die Kollegin, mit der er das macht, hat damals einen Unfall gehabt, also irgendwie ein Problem mit dem Knie. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, mitzukommen und ihn zu assistieren. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, geil, soziale Arbeit ist mega cool. Ich kann irgendwie von meinen Erfahrungen was weitergeben. Ich kann den Jugendlichen, Kindern eine Unterstützung sein, die das vielleicht nicht so einfach haben. So, was ich mir halt vielleicht für meine Schulzeit so gewünscht habe, den mitzugeben und auch selber für mich ganz viel zu lernen. Mhm. Also in der Gruppe zu sein und Regeln und so. Ja, und halt.
Also das, was du alles nicht, also hatten deine Eltern, waren die so antiautoritär oder hattest du da nicht so einen Halt?
Nee, bei dir ganz, also eher im Gegenteil. Also okay. Mein Dad ist sehr streng gewesen. Mhm. Er ist halt ein sehr rationaler, klarer Typ. Und meine Mom ist sehr behütend gewesen.
Ach so, du warst ja
und
beschützt.
Hat mich eher okay. beschützt. Ja, also ich durfte zum Beispiel nicht in den Fußballverein, weil da sind die Jungs, die mich halt auch in der Schule verprügeln. Ich durfte nicht alleine ins Dorf, weil ne, das Risiko besteht, dass ich dann irgendwie Ärger habe und so. Also musste eher dann zu Hause bleiben und war da viel eingeschränkt. Mhm. Genau.
Dann bist du ausgebrochen in dem Ganzen für dich selber dann einfach. Mhm.
Genau, dann habe ich halt gelogen und irgendwann habe ich dann mein eigenes Ding gemacht und gerade die Pubertät war für meine Eltern nicht einfach. Also ich war ziemlich ein Arschloch.
Hättest du mal auf deine behütenden Eltern gehört, schau, dann wäre das alles
ja.
Genau. Die kannten dich besser als du selbst vorher wahrscheinlich schon wussten, oh Gott, den müssen
ja,
wir
genau,
einsperren.
Aber genau das ist halt etwas, was ausgelebt werden muss.
Ja.
Ich kann die Menschen, und das habe ich in den letzten Jahren auch oft erfahren dürfen, auch durch meine Arbeit in der Jugendhilfe, ich kann mir noch so viel das Beste für die Menschen wünschen. Sie haben ein Recht darauf, das zu tun, was sie für richtig halten, weil es einfach gerade an der Zeit ist, das zu tun. Mhm. Und da haben sie ein Recht auf Verwahrlosung und ein Recht darauf zu leiden. Mhm. Und also ich habe diesen Berufsweg ja dann eingeschlagen, um anderen Menschen zu helfen. Und habe dann ja in der offenen Jugendarbeit und in der Schule viel gemacht und habe dann irgendwann entschieden, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Also habe mich von Matthias gelöst, habe gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, welcher Pädagoge bin ich dann? Und bin dann, obwohl ich es nicht so wollte, in die Jugendhilfe gekommen. Genau mit dem Klientel, mit dem ich halt auch, also ich
der
war auch einer von denen.
genau,
der ich war. Ich war zwar nie in der Jugendhilfeeinrichtung, weil meine Eltern mich nicht losgelassen haben.
Super.
Glücklicherweise auch.
Ja.
Wer weiß, wo es dann gelandet wäre. Aber dann war ich genau mit den Leuten da irgendwie beschäftigt. Und dadurch, dass ich auch in dieser Szene unterwegs war, dadurch, dass ich auch diese Drogen konsumiert habe, dann ja nicht mehr. 2015 habe ich, glaube ich, meinen letzten Joint geraucht.
Also richtig, du hast komplett dann gestoppt.
Ja, also ich habe ich hab eine große Abstinenzphase vorher gehabt, 2010 glaube ich, oder 2011 wurde ich das erste Mal angehalten und erwischt mit Drogen am Lenker und habe dann für 1,5 Jahre meinen Führerschein abgegeben. War auch eine krasse Zeit, war dann auch abstinent und habe nicht konsumiert, gar nichts. Alkohol ja, ein Jahr, dann hatte ich meine erste MPU nach einem Jahr, bin durchgefallen.
Das ist diese Untersuchung, ob man wieder fähig ist, den Führerschein zu kriegen.
Genau. Die medizinisch-psychologische Untersuchung mit so einem rationalen Computertest, Gesundheitscheck und ein psychologisches Gespräch. Und beim psychologischen Gespräch bin ich halt durchgerasselt.
Der muss noch mal.
Genau, die Rückfallgefahr ist einfach zu hoch, den können wir noch nicht auf die Straße lassen. Okay. Und dann habe ich ein halbes Jahr auch auf Alkohol verzichtet. Und habe dann nochmal eine Untersuchung gemacht, habe meinen Führerschein wiederbekommen und war dann noch ein halbes oder ein Jahr, glaube ich, war ich dann noch clean. Und dann habe ich wieder meinen ersten Joint geraucht. So, weil alles gut und ich habe das unter Kontrolle und habe es dann auch viel weniger gemacht, also vielleicht 2-mal im Monat, aber dafür noch exzessiver. Dann wurde Alkohol auch, spielte eine größere Rolle. Dann habe ich mir halt ich habe mir nicht mal selber Gras gekauft. Ich habe jemanden losgeschickt. Ich hatte damals eine Mitbewohnerin, die hat gekifft. Die hat mir das Gras besorgt, nachher eine andere Freundin, damit ich nicht mal mit dem Dealer in Kontakt treten muss. Mhm. Ja, ich habe andere Menschen dafür genutzt, mir das Gras zu holen. Und dann habe ich halt mir Bier geholt und eine Flasche Wodka, Gras, eine Frau. Und dann habe ich mir eine schöne Nacht gemacht. So.
So richtig wie wenn manche eine Netflix-Serie gucken, hast du dir das so designt.
Genau, ich habe das richtig zelebriert auch. Schön was zu essen gemacht oder was bestellt. Ne, alles so. Dann vielleicht einen Film oder was zocken an der PlayStation und der Wii. Und dann habe ich mich die Nacht gefeiert. So.
Das also, war aber dann nicht mehr die Frau, mit der du das Kind hast, und das waren dann diverse andere Frauen.
Nee, wir haben uns dann, also ich habe mich 2009 auch von ihr getrennt, Ende des Jahres.
Ja. Also als deine Tochter ganz klein war.
Ein halbes Jahr war sie, genau. Ja, und in der Zeit, wo ich dann so meine exzessiven Wochenenden hatte, dann wurde ich natürlich wieder angehalten und habe wieder meinen Führerschein abgegeben für 1,5 Jahre. Allerdings hat das ein bisschen länger gedauert, weil die Behörde ein bisschen überfordert war. Das heißt, ich wurde angehalten, habe aufgehört und es hat, glaube ich, 10 Monate gedauert, bis ich einen Brief bekommen habe. Also unglaublich lange, aber also ich habe in der Zeit...
Dass du den Führerschein verlierst oder welchen Brief?
Genau, dass ich...
Ach so, du konntest 10 Monate noch weiterfahren und bis dahin war... Und dann kam irgendwann der Brief, jetzt musst du aufhören, oder?
Nee, das eine... Also es ist so, dass die Polizei fährt ja einmal eine Schiene, die mir halt die Fahrerlaubnis wegnimmt. Mhm. Und die Führerscheinstelle ist nochmal eine andere...
Ach so, okay.
Eine andere Schiene. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war das so, habe ich dann bis zum Ende des Jahres habe ich dann nicht mehr gekifft und dann 2015, 16 habe ich dann, war ich mit meinem Bruder in einem Ferienhaus und wollte halt kiffen und dann haben wir uns einen schönen Abend gemacht, Silvester, und es war halt noch ein Stummel übrig und am nächsten Morgen, am 1.1. habe ich den genommen und habe den geraucht, so das erste, was ich gemacht habe, und dann nicht schon wieder so. Ich bin schon wieder in dieser Schleife drinne. Ich habe mich schon wieder irgendwie selbst manipuliert und mir das hingedreht und so. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Stopp. So, ich will es nicht mehr. Vorher hatte ich immer diesen Moment, wo ich gesagt habe, irgendwann, wenn ich älter bin oder auf einer Party oder so. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich will es nicht mehr, bis ich sterbe.
Ach so, richtig, für immer. So.
Mhm. Für immer, genau, weil sonst habe ich immer eine Hintertür, um da rauszukommen. Denn
das ist ja auch interessant, weil manche stresst es ja. Wenn die sagen für immer, dann kriegen die Krise und denken, das halte ich nicht durch. Aber dir hat es geholfen.
Genau, mir hat es geholfen, weil für mich gibt es so zwei Situationen, in denen ich besonders rückfällig werde. Entweder, wenn es mir mega dreckig geht, oder wenn es mir richtig, richtig gut geht. Okay. So. Und das heißt, dass es einfach eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass ich doch wieder Ja dazu sage.
Also du bist
3 Wochen
jemand?
Später
ja. Nee, du?
War ich das letzte Mal betrunken, wo es mir dann nochmal vor Augen, das war der Geburtstag von meinem Dad, da habe ich mir dann auch schön Bier und Wodka und dann, ich war der Einzige, der richtig reingemäht hat.
Du bist schon extrem, oder? Bist du überall so extrem? Ja. Also ganz oder gar nicht, dazwischen gibt's für dich
ja, nichts. Genau. Und das ist so gefährlich, wenn es um Betäubungsmittel geht oder Rauschmittel oder Genussmittel.
Frauen oder?
Im Endeffekt sind es ja Genusssachen, aber ich neige dazu, das sehr exzessiv mir dann zu geben, aus diesem Mangel heraus und diese Sehnsucht. Ne? Es ist ja, wenn man sich das vorstellt, so eine Leere, die irgendwie gefüllt werden möchte. So. Und je länger ich mit dieser Leere lebe, desto mehr möchte ich dann, und am besten sofort, und das ist halt auch ein Stück weit der Zeitgeist dieser Gesellschaft. Ja. Ich hab etwas und dann nehme ich etwas, damit das Problem weg ist.
Anstatt wirklich ans Eingemachte zu gehen. Man betäubt es mit irgendwas. Ja.
Genau. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann bekomme ich auch eine Pille. Und dann ist wieder gut. Also es bekämpft das Symptom, aber nicht die Ursache.
Und wie füllst du jetzt die Leere? wenn du welche hast, weil die sind ja nicht weg wahrscheinlich.
Ja, jetzt genieße ich die Leere und fülle sie mit Stille.
Okay, also meditierst also dann oder so? Oder?
Ich übe mich da drin, ja. Mhm. Genau. Ich habe es damals, genau, da habe ich dann dem Alkohol auch abgeschworen und auch dem Rauchen. Ich habe dann Gelübde abgelegt, dass ich keine stoffgebundenen Rauschmittel mehr zu mir nehmen werde. Mhm. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Das war 2016. Mhm. Hab mir das tätowieren lassen. Also ich habe ein symbolisches Tattoo dafür, weil ich nie wieder diesen Schritt zurück machen möchte. Und ich habe das manifestiert als Tattoo, damit ich aus dieser Nummer einfach nicht rauskomme.
Meinst du, du schaffst es?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Klingt so.
Also es gibt keinen Zweifel. Es gibt kein. Klar, ich habe immer noch Situationen, wo ich Bock habe, breit zu sein. Die gibt es, klar. Aber es gibt keinen Rückfall mehr.
Okay.
Den wird es nicht geben. Also da bin ich mir absolut sicher.
Also das ist cool, dass du das sagst, weil es gibt ja viele, die Drogen konsumieren. Also was ich auch schon gehört habe, ich nehme jetzt selber keine und habe auch nicht wirklich da so eine Tendenz gehabt bisher, die dann tatsächlich doch immer wieder rückfällig werden und die,
ja.
Also es ist, und die auch Therapien machen müssen und was weiß ich, Entzugsgeschichten und sowas und dann trotzdem rückfällig werden oder auch nicht. Also es gibt ja manche auch nicht, aber es ist ja so eine Mischung. Aber dass du das komplett ohne äußere Hilfe im Prinzip hingekriegt hast, oder? Also so verstehe ich das. Oder hast du dir Therapeuten
schon
gesucht?
Also, ja, aber das war nicht das Gelbe vom Ei.
Okay.
So, das war es nicht. Weil, also die größte Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, dass ich selbst verantwortlich bin. Egal wie scheiße meine Kindheit war, egal wie herausfordernd meine Jugend war, egal welche Probleme, welches Leid es auf der Welt gibt, egal wie schlecht es mir geht, ich entscheide, ich übernehme die Verantwortung. Mache ich das oder mache ich es nicht? Ja, nehme ich die Droge oder nehme ich sie nicht?
Finde ich voll faszinierend, also, weil das wirklich die wenigsten, glaube ich, schaffen. Also gut, wahrscheinlich, weil du auch noch so, du warst ja nicht immer breit. Du hattest ja auch Momente, wo du klar denken konntest und da hast du dir das wahrscheinlich dann überlegt, oder? Weil wenn du dauerbreit bist, was ja viele richtig Drogensüchtiges oft sind, könnte ich mir vorstellen, dass du so klar gar nicht mehr denken kannst, oder?
Keine
Ahnung.
Also ich war mir dessen ja bewusst, aber ich habe gegen angekämpft. Also ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, diese Droge zu nehmen. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, die Droge hat mich gezwungen oder irgendwie. Niemand hat mich gezwungen, das zu tun.
Ja.
Niemand. Mhm. Ich war es selber. Ich habe mich dafür entschieden. Und ich habe mir das dann so zurechtgelegt, mir erklärt, ja, jetzt ist das richtig cool. Ich sitze hier in Frankreich und so am Lagerfeuer mit den Hippies so und dann kann ich doch einen Joint rauchen, so, weil das gehört dazu. Oder ich habe jetzt so einen krassen emotionalen Schmerz, mich hat jemand verlassen, betrogen, ist mir hintergangen, ich muss das jetzt betäuben. Also ich habe jedes Mal die Entscheidung getroffen und das ist das, wo die Liebe von meinen Eltern im Nachhinein mir den Arsch gerettet haben, weil es immer das war, was mich wieder ins Leben zurückgeholt hat, sage ich mal. Also das war die dauerhafte Konstante, die dazu beigetragen hat, dass ich immer wieder auf meinen Weg zurückgekommen bin. Ich habe bin oft neben dem Weg gewesen, ja.
Also die haben dich nie dafür verurteilt oder die haben, also die waren immer da oder wie? Wussten die das überhaupt alles so?
Naja, verurteilt schon.
Ja.
Also inzwischen nicht mehr, aber damals klar. Sie waren ja, ich bin der Älteste so und die haben das erste Mal, die Erfahrung haben sie alle mit mir gemacht. So, alle elterlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, haben sie als erstes mit mir gemacht. Und da haben sie natürlich viel ausprobiert, viel nicht so Hilfreiches gemacht. Und im Nachhinein, jetzt rückblickend, sind sie super stolz auf mich, wie ich das so gemanagt habe für mich. Sie sind natürlich dankbar, dass ich das irgendwie gemanagt habe.
Gott sei Dank hat das überlebt. So,
ja, genau.
Ja.
Genau. Und sie haben auch viel für sich mitgenommen.
Das ist natürlich. Aber das ist super, wenn du solche Eltern hast. Manche, die blocken ja dann ab oder wollen das dann gar nicht wissen.
Genau.
Brechen mit dem Kind oder so. Ja.
Und das ist etwas, was sie nie gemacht haben.
Super.
Sie haben mich nie fallen gelassen. Sie haben mich zwar versucht einzusperren oder irgendwie festzuhalten. Also, aber aus einer positiven Intention raus. Genau, Fürsorge, Angst, Liebe, Aber sie haben mich nie losgelassen. Sie haben auch das ein oder andere Finanzielle unterstützt, wo ich hätte nicht so Unterstützung haben sollen. Aber sie haben es getan.
Aber cool, dass du diese Kurve gekriegt hast. Also kannst du dir vorstellen, du hast gesagt, naja, du hast dich dann für auch so für asiatische Sachen interessiert und für Meditation und für solche Geschichten. Da hatte dessen Einfluss darauf, dass du da so rausgekommen bist? Oder gab es einen bestimmten, also du hast gesagt, dieser Anlass Silvester, das reicht jetzt, aber war das der Anlass oder war das noch mehr?
Also es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ja. Gerade weil Matthias, mein Mentor, halt auch aus der asiatischen Philosophie viel schöpft und wir da eine gleiche Sprache haben, das ist ziemlich cool. Und wir haben ja vorhin von diesem Loch gesprochen und ich habe das damals mit veganer Ernährung gefüllt. Und zwar habe ich mich halt auch sehr scheiße ernährt.
Scheiße ernährt, Drogen genommen, gesoffen, geraucht. Ja, erstaunlich, dass du noch lebst.
Ja, also mein Körper hat viel mitgemacht und war in dem Moment sehr empfänglich für vegane Ernährung und oder erst war es vegetarische Ernährung. Hab dann für mich festgestellt, dass Fleisch halt ein Genussmittel ist, genauso wie Rauchen zum Beispiel oder Alkohol ist ein Genussmittel, aber nicht zum Leben notwendig. Und dann habe ich quasi mein Loch gestopft, indem ich mich meine Ernährung umgestellt habe. So, ich habe mir 4 Monate Zeit genommen, von Vollfleisch, also echt richtig viel Fleisch, zu absolut pflanzlich basiert. Und das ist für mich so ein bisschen damals so eine Firewall gewesen, wenn ich jetzt Suchtdruck hatte und kiffen wollte oder trinken wollte, habe ich mir überlegt, okay, würde ich jetzt Fleisch essen? Nee, würde ich nicht. Würde ich jetzt Käse essen? Nee, würde ich auch nicht. Mhm. Und so habe ich mich dann so ein bisschen runterreguliert. Und dafür steht so ein bisschen die vegane Ernährung bei mir. Also das war der Ursprung.
Bist du immer noch auch Veganer oder hast du es
aufgehört? Mhm. Nee. Also ich bin nicht mehr so streng, dadurch, dass ich in Asien war, ist es manchmal ein bisschen schwierig zu wissen, was da so im Essen drin ist. Und ich kann jetzt auch irgendwie auf demselben Grill mein Gemüse grillen oder so. Das ist also jetzt auch nicht so.
Du bist kein ideologischer Veganer, sondern also so ein ganz, sondern.
Ja, ich bin jetzt nicht ganz so streng. Also ich habe schon auch nach dem gesundheitlichen Aspekt habe ich auch sehr ethische und moralische Gründe, warum ich das tue. Aber auch das tue ich für mich. Und für das Tier. So, wenn ich andere Menschen inspirieren und Gott sei Dank. Also ich bin kein Missionar, ich lebe das vor und ich habe jetzt tatsächlich 2, 3 Freunde oder 4 in den letzten 4 Jahren, die gesagt haben, ey, ich habe jetzt auch meine Ernährung umgestellt und bin von diesem exzessiven, darum geht's ja, es geht ja um den exzessiven Konsum von Fleisch oder tierischen Produkten, nicht um den Konsum an sich, sondern um den exzessiven, nicht bewussten Konsum, meiner Meinung nach, zu ich ernähre mich jetzt vegan. Und das ist krass. Mhm. So. Ich habe auch eine Freundin, die ist aktiv unterwegs. Ne? Sie ist auch, was ich auch richtig und wichtig finde, Aufklärung zu betreiben und den Menschen einen Spiegel vorzuhalten, was da eigentlich passiert. Mein Weg ist halt eher passiver. Also ich lebe das vor und die Leute können sich das angucken oder nicht, ohne dass sie jetzt. Ne, wenn mich die Menschen darauf ansprechen, dann erzähle ich denen das auch gerne und gebe denen auch gerne was mit.
Du missionierst nicht von dir aus und fängst an, die Leute zu überreden, wenn sie gar nicht danach fragen.
So. Also weil das bei mir nicht funktioniert, also auch bei mir würde es nicht funktionieren. Hör mit den Drogen auf, wie oft habe ich das gehört? Ich habe es nicht gemacht.
Nee, so, weil nichts.
Genau, das Verhalten ändert sich erst dann, wenn ich es will, wenn ich die Entscheidung treffe.
Ja, aber da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, was du gesagt hast. Also, dass man das Eigenverantwortlicher, also auch nicht sagt, du Psychologe, sag mir jetzt einen 10-Punkte-Plan, wie ich das löse oder irgendjemand anders, sondern du musst im Prinzip, im Endeffekt bist du Herr über dein Leben, also jeder.
Genau.
Und du musst es entscheiden und du scheinst sehr, bist du willensstark?
Ich würde jetzt sagen nein, aber ja.
Also es klingt so, weil ich meine, klar, du bist exzessiv und hast das krachen lassen, aber du bist ja jetzt sehr, jetzt auf jeden Fall, wie du es so beschreibst, die letzten Jahre, sehr willensstark in deinem neuen Weg.
Genau.
Dann ist das gar nicht so, fühlt sich das gar nicht so willensstark an, sondern so ganz selbstverständlich. Wie fühlt sich das an?
Also inzwischen so, dass ich jetzt auf Alkohol verzichte und Rauchen und so, das ist überhaupt gar nicht schwer. Und dass ich mich vegan ernähre, also ich glaube, für mich wäre es jetzt schwieriger, wieder Fleisch zu essen, als einfach weiterzumachen. Aber weil ich es jetzt auch schon über 4 Jahre mache.
Also du hattest keine Entzugserscheinungen oder sowas, als du aufgehört hast? Also mit Drogen, Alkohol und Essen. Und es gibt ja auch Leute, die, wenn sie kein Fleisch mehr essen, plötzlich merken, ich brauche Fleisch. Also so gibt's ja auch.
Nee, gar nicht. Also Fleisch ging richtig schnell, also vom einen Tag auf den anderen. Ich habe dann noch einmal Fisch gegessen in der Woche, weil meine Schwester damals auf Sylt gearbeitet hat in der Fischbude. Und da habe ich das letzte Mal Fisch gegessen. Und dann habe ich es nämlich so gemacht, das war im August oder September, habe ich mir gesagt, okay, bis Heiligabend habe ich meine Ernährung umgestellt. Also ich wollte mir halt nicht so diesen Stress machen, weil ich weiß, wenn ich von heute auf morgen mit etwas aufhöre, dann ist die Rückfallgefahr viel höher und dieses negative Gefühl, was dann damit einkehrt, bei mir zumindest, dass ich in diese, ja, wieder zurückroll.
Also das Gefühl, also, ich habe jetzt versagt, ich habe es nicht durchgehalten.
Genau,
so. Also
genau. Dann fühlt sich dann, ja selber scheiße. Dann kann ich ja auch wieder zulagen. So.
Dann ist gar egal, kein Thema. Genau.
Genau. Und dann habe ich halt Step by Step meine Kuhmilch gegen Pflanzenmilch ausgetauscht, das Müsli gegen das Müsli. Ne? Also das für mich war es so, als ich das erste Mal in den Penny gegangen bin, mit der Intention, ich würde jetzt tierfreie Produkte kaufen. Ich war so überfordert, weil ich musste ja erstmal gucken, okay, was ist überall drin? Ja. Jedes Produkt musste ich erstmal inspizieren, was ist da drin? Manchmal heißt das ja auch ganz komisch. Und dann musste ich erstmal gucken, okay, und welche Gerichte mache ich denn? Und was kann ich denn ersetzen? Was kann ich austauschen? So, und um da nicht in so einen krassen Kontrast zu kommen, habe ich halt gesagt, ich nehme mir 4 Monate Zeit. Und dann habe ich quasi, für mich ist es wie eine neue Sprache gewesen, eine neue Sprache gelernt. Und jetzt ist es so selbstverständlich geworden und läuft einfach so nebenbei.
Aber es ist cool, das ist eigentlich komplett anders, wie du es mit den Drogen und dem Alkohol gemacht hast. Da hast du dich von einem Tag auf den anderen entschieden, nie wieder. Und da war das für dich kein Stress, das hast du einfach entschieden. Und beim Essen wäre das für dich Stress gewesen. Da musstest du es langsam umstellen. Warum meinst du, war das ein Unterschied? Also warum ist das einmal so und einmal so gewesen?
Vielleicht, weil ich das Fleisch jetzt nicht so geschadet hat oder die tierischen Produkte nicht so einen großen Schaden bei mir oder Einfluss auf mich gehabt haben, wie die Drogen. Also es ist ja schon so, dass ich mein ganzes Leben oder meine Woche oder mein Wochenende genau darauf ausgerichtet habe. Na, als ich noch jeden Tag gekifft habe, jeden Tag ging es nur darum, dass ich abends kiffen konnte. Und diese Betäubung oder die Wirkung, die Drogen gemacht haben, das hat Fleisch oder tierische Produkte für mich nicht gehabt. Also das hat lange nicht so einen großen Einfluss auf meinen geistigen Zustand, sagen wir mal. Auf den körperlichen ja, aber nicht auf den geistigen Zustand. Und ich glaube, dass und weil ich mit den Drogen halt eine ganz andere Geschichte habe auch. Also unsere Beziehung ist ja ziemlich lang gewesen und es gab viel Auf und Ab und
Höhen länger als mit Frauen, mein Gott, ich habe eine ewig lange Beziehung mit Drogen, die Frauen waren kürzer, genau.
Ja.
Und hattest du Entzugserscheinungen, als du diese Entscheidung getroffen hast, ich höre jetzt wirklich ganz auf mit Kiffen und mit, nee, war dann. Nee.
Also als ich wirklich 100% davon überzeugt war, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da. Also ich weiß das von den ersten Malen. Ich habe ja öfters mal eine Abstinenzzeit gehabt. Da weiß ich das schon, dass ich dann irgendwie Schweißausbrüche hatte oder. Aber da nicht.
Also als du wirklich überzeugt warst, es zu tun, emotional auch überzeugt.
Ja.
Ist nicht, das ist witzig, das habe ich nämlich schon ein paar Mal gehört, auch von Rauchern, die ganz extrem viel geraucht haben. Also richtig 50 Zigaretten am Tag und so. Und die haben 50 Jahre geraucht und haben dann plötzlich aufgehört, weil sie jetzt wussten, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Die hatten keine einzige Entzugserscheinung. Und die immer so mal wieder aufhören und wo man so merkt, so ein kleiner Zweifel, ach, ich weiß nicht, die haben Entzugserscheinungen. Das ist doch interessant, oder?
Find ich krass.
Ich weiß nicht, ob das bei harten Drogen auch so ist, keine Ahnung. Also ich glaube, da hast du wahrscheinlich immer Entzugserscheinungen.
Ja, ist auch noch ein Unterschied, ob du Heroin oder wirklicher Alkoholiker bin. Also ich habe Alkohol missbraucht, aber ich bin ja kein Alkoholiker gewesen, also jetzt vom Krankheitsbild her. Und wenn du körperlich abhängig bist, das ist nochmal was anderes.
Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Ja.
Ja. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich jetzt diszipliniert bin, um auch einen Bogen auf heute zu spannen, ich glaube, ich bin oder ich denke, dass ich oft zu hart bin mit mir selber. Also es hilft mir in vielen Dingen, weil ich mich dann davon distanziere und da durchgehe. In vielen Bereichen ist es aber auch eine Mauer, ein Hindernis, weil ich so hart bin. Also hart auch mit mir selber, hart mit meiner Umwelt. Ja, dadurch nehme ich mir auch ganz viel. Und wir wissen ja, es gehört ja nicht nur das Harte, sondern auch das Weiche dazu. Und das ist der Weg, den ich seit 2 Jahren gehe. Ich habe mich vor 2 Jahren dazu entschieden, ich gehe jetzt in mich, in mein Herz. Ich bin in der Jugendhilfe sehr unglücklich gewesen, weil ich Menschen helfen wollte, die sich nicht helfen lassen haben. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, was ich gut kann, und das ist es, Potenziale in anderen zu entdecken und sie zu fördern. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und mich gefragt, mache ich das auch bei mir? Erkenne ich meine Potenziale und fördere ich sie? Bin ich gut zu mir? Sorge ich mich gut um mich selbst? Und das habe ich mit Nein beantwortet. So, und das hat alles dazu beigetragen, warum ich nach China gegangen bin. So, es ist gar nicht Deutschland an sich. Also klar, ich finde die Politik nicht geil, aber die ist in China auch nicht cool und in Thailand auch nicht oder in Amerika. Ja, also und ich mag diesen Massenkonsum auch nicht. Ich mag nicht, wie wir mit der Umwelt umgehen, was jetzt mit Elektroautos passiert und dies und jenes. Also es gibt so ganz viele Sachen, die finde ich einfach doof, aber die finde ich überall doof. Und es gibt
weltweit doof.
Ja, genau. Und es gibt Dinge, die kann ich in Deutschland, da sage ich, ey, das ist geil so. Ne? Also ich meine, mit der Meinungsäußerung gerade ist auch sehr schwierig, aber an sich fand ich das ziemlich geil. Gerade weil in China muss man halt eher aufpassen, was du sagst. Also da über den Dalai Lama zu reden, ist verboten.
Ach, so. Darf man gar nicht machen öffentlich?
Nee, okay. In China ist der Dalai Lama Staatsfeind.
Also das wusste ich, aber ich dachte, man kann schon mal mit sich über ihn unterhalten. Das darf man auch nicht.
Nee, sollte man lieber nicht. So. Und auch mit Chinesen über Tibet zu sprechen, ist halt auch gefährlich. Also es kommt halt auf die Chinesen an. Es gibt ja nicht den Chinesen, sondern ganz viele. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, gerade die Jüngeren, die Studenten, die auch schon im Ausland waren, die sind westlich da offen. Also die haben da eher einen geöffneten
Geist oder
so. Ja, sind da halt offen für, ne? Und aber China hat auch ganz viele coole Sachen, also dass sie zum Beispiel viel mehr ans Kollektiv denken, viel mehr an, wie geht's meinen Eltern, wie geht's meinen Nachbarn, die machen zusammen, tanzen sie abends auf der Straße oder ja, alles, was
passiert
sie tun.
Passiert hier nicht so.
Nee, das passiert hier nicht so. Also auch außerhalb von Corona, außerhalb dieser Maßnahmen passierte das nicht so. Und da ist es so, die treffen sich abends um 19, 20 Uhr an der Straßenecke. Da hat einer so ein Radio mit. So, und das sind alles Frauen so zwischen 40 und 60. Und dann tanzen die da irgendwelche Sachen auf der Straße. So, einfach so. Und die sind dann einfach zusammen. Und da spielen dann welche Karten und da tanzen die das und da reden die das und die anderen sitzen einfach nur da und gucken zu. Aber die haben dieses Kollektiv viel, viel mehr als wir hier. Und das ist etwas, eines von vielen Dingen, die ich halt da ganz ja, schätzen gelernt habe auch.
Bist du dann eher ein Gruppenmensch, wenn du sagst, es gefällt dir sowas?
Nee, absolut gar nicht. Also ich bin absolut der Einzelgänger, weil Gruppe für mich oft mit Ausgrenzung was zu tun hat und oder Zugehörigkeit, mich anstrengen zu müssen, dazu zu gehören und die Gefahr, ausgegrenzt zu werden oder nicht gewollt zu werden. Also was mich halt in meiner Kindheit begleitet hat, ist natürlich oder ist einfach auch ein Teil jetzt hier. So, ich weiß aber, dass die menschliche Verbindung einfach lebensnotwendig ist. So, und dadurch, dass ich bin ja Erzieher, so, ich weiß ja, dass wir soziale Wesen sind und wie das Soziale so funktioniert und dass es gut für mich ist. Trotzdem ist es schwer für mich.
So, du bist Erzieher, das heißt, du hast die komplette Erzieherausbildung gemacht oder bist du für
genau,
kleine Kinder
hab,
oder für große?
Nee, erst habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt, weil meine Gesellenausbildung war ja so grottenschlecht, dass ich noch einmal Schule nachholen musste. Aber das war mir so wichtig, Erzieher zu werden. Und dann, ja, ich bin staatlich anerkannter Erzieher.
Cool.
Hab die Ausbildung als Mann nochmal durchgezogen. Mhm. Ja.
Finde ich super. Du bist ein Vorbild für viele, glaube ich, weil es gibt ja nicht so viele Männer. Du hast vorhin gesagt, es gibt, also bevor wir aufgenommen haben, es werden mehr Männer in diesem Erzieherberuf, aber es sind ja immer noch, ihr seid in der Minderheit, oder?
Genau, also gerade, also ich habe ja vorhin gesagt, je jünger die Kinder werden, desto mehr Frauen sind, desto höher ist der Frauenanteil. In der Jugendhilfe würde ich sagen, ist es so ausgeglichen. Mhm. Aber tendenziell sind männliche Erzieher eher in den Führungspositionen. Also sie leiten die Kita, sie leiten die Jugendhilfeeinrichtung oder studieren gleich, weil die Verdienstaussichten sind als studierter Sozialpädagoge oder ja, was man so im pädagogischen Bereich noch machen kann, wesentlich höher als Erzieher. Mhm. Und ich glaube, bei Männern ist es noch mehr, glaube ich, das ist jetzt einfach ein subjektiver Gedanke, ist es, glaube ich, noch wichtiger, Geld zu verdienen und diesen Status zu haben, als bei Frauen. Ich glaube, Frauen sind da mehr auf einer, mein Tun, mein Handeln sollte einen Sinn haben und mehr auf so einer Gefühlsebene. Mhm. Also so empfinde ich das. Mhm. Und also das würde ich von mir auch beschreiben, wenn wir sagen, jeder Mensch hat einen männlichen, weiblichen Anteil, dann würde ich auch sagen, das Soziale in mir, dieses Pädagogische, ist mein weiblicher Anteil. Mich um andere zu kümmern, für andere da zu sein. Das selber anzunehmen, ist mein männlicher Teil, das kann ich nicht. So, oder das will ich nicht. Können tue ich es schon, aber ich habe übe mich da drin. Mhm. Genau. Das anzunehmen.
Du übst darin, dich deinen männlichen Anteil anzunehmen. Also du hast mehr weibliche Anteile, würdest du sagen, oder?
Nee, ich übe mich da drin, das Zwischenmenschliche, diese Verbindung,
ach so, okay,
Liebe,
so rum.
Mitgefühl,
okay.
Das anzunehmen. Na, okay. Ich habe ja gesagt, ich habe so vor dieser Ausgrenzung, das möchte ich nicht. Und da kann ich hart sein und sagen, ich bin jetzt der Einzelgänger. Aber dennoch fehlt ja etwas. Ja, wir brauchen ja Berührung, jemand, der ihm zuhört, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und so weiter. Und das zuzulassen, mich darauf einzulassen, mich fallen zu lassen, ja, das, was wir als schwach so bezeichnen, ja, mich gehen zu lassen, die Kontrolle abzugeben, nicht hart zu sein, das ist das, worin ich mich übe.
Das konntest du früher nur mit Drogen und jetzt probierst es so.
Genau, genau. Und jetzt gehe ich halt seit 2 Jahren diesen Weg so, dass ich nenne den meinen spirituellen Weg nach innen, in mein Herz. Daraufhin sind meine Seminare ausgerichtet, die ich in letzter Zeit gemacht habe, was Meditation oder emotionale Intelligenz angeht. Ich
also
mir
Seminare,
jetzt,
die du besuchst oder die du... jetzt kommt die Karin. Ach, mal kurz eine Pause machen, warte mal kurz. Ich glaube, die hat es vergessen gehabt. Da ist sie.
Hallo.
Juhu. Wir haben schon mal ein bisschen geredet eine Weile.
Ich find's gut. Ich find's gut.
Wir hören dich nicht. Dein Ton ist nicht da.
Warte.
Sehr schön. Jetzt glaube ich, höre ich dich. Nee?
Ja? Jetzt?
Ja, okay. Ja, jetzt kommst du. Sehr gut.
Super.
Ja, wir haben schon ganz viel über Drogen geredet.
Finde ich gut, weil da wollte ich eh noch mal dazu was fragen. Wie geht es eigentlich mit den Drogen?
Ja, schön, dass du da bist. Hast du es vergessen, oder? Einfach.
Ich hatte es nicht im Kalender. Ich hatte nichts im Kalender. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass du es mir geschrieben hattest, diesen Link. Aber ich hatte den Podcast an sich, den Termin nicht im Kalender.
Ach
und ich frage mich, wieso, weil ich eigentlich alles immer momentan ganz schnell aufschreibe, weil mein Siebhirn sonst nicht funktioniert.
Ja, machen wir einfach
Hallo.
Wir haben schon ziemlich lange geredet, aber das macht nichts. Dann machen wir einfach. Du
ist
hast ja ein bisschen
gut,
Zeit, Kevin, oder?
Ja, ist alles gut.
Ja, ich habe Zeit.
Wir machen einfach den Chaoten-Podcast und herzlich willkommen, dass ich jetzt auch mit dabei sein darf. Das ist wunderbar. Vielen Dank, dass ihr mich noch reingenommen habt. Schön, dich zu sehen, Kevin.
Hi.
Hi. Wie geht's dir?
Gut. Ja,
gut?
Jetzt gerade geht's mir sehr gut, ja.
Ja? Wieso jetzt gerade? Was war vorher?
Der Weltschmerz.
Der Weltschmerz?
Ja, der Weltschmerz.
Was heißt denn das?
Stimmt, da haben wir angefangen vorhin, gell? Wie geht's dir
gerade?
Genau. Du bist gerade so ein bisschen ein bisschen
abgedriftet.
Ja, genau. Ganz woanders gelandet.
Ja, dann bringe ich euch einfach wieder zurück aufs Gleis.
Aber es gehört ja alles zusammen. Es gehört ja alles zusammen.
Mhm. Über was hast du Weltschmerz?
Ich kann mir jedes Thema annehmen und darum leiden. Also sei es jetzt, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir mit der Mobilität umgehen, was für einen Konsum wir haben, in was für einer Wirtschaft wir sind, welche Entscheidung die Politik trifft, welche Entscheidung die Menschen treffen.
Welche Entscheidungen triffst du denn?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ganz kurz, Karin, nimmst du deinen Ton auf?
Ja, ja, ich laufe schon die ganze Zeit. Ja, das war das Erste, bevor ich reingekommen bin.
Sehr gut.
Entscheidung betroffen auf?
Welche Entscheidungen triffst du bezogen auf Konsum zum Beispiel oder auf die Umwelt oder auf Tiere? All die Punkte.
Also ich übe mich im Minimalismus. Mhm. Ich überlege mir ganz genau, was brauche ich und was brauche ich nicht. Ich komme ja aus dem Mittelstand, aus einer mittelständischen Familie, wo Geld nicht so das Problem war. Und das ist für mich definitiv auch eine Herausforderung, zu sagen, ich will etwas, aber ich kaufe mir das jetzt nicht, nur weil ich das will, sondern weil ich das brauche. Mhm. Ja. Und naja, was Tiere angeht, ernähre ich mich vegan. Das hatte ich vorhin schon ganz ausführlich beschrieben. Und ich spende jeden Monat an zwei verschiedene Organisationen. Also ich habe das so gemacht vor 2 Jahren. Ich wollte gern irgendwie was für Tiere machen, aber meine Zeit ist ja auch irgendwie begrenzt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, es gibt ja auch die chinesischen Sternzeichen, die Tierkreiszeichen. Mhm. Und ich habe ja vor 2 Jahren entschieden, nach China zu gehen und habe dann überlegt, ich kann ja einfach das Tierkreiszeichen des Jahres, das war das Jahr des Schweins, nehme ich und spende irgendwas für Schweine. Und es gibt den Arche Wada Park in Wada, die züchten alte Haus- und Nutztierrassen. Und die finde ich richtig gut. Ich mag Tierparks eigentlich nicht so, aber die finde ich sehr gut, weil die achten nämlich auf Nachhaltigkeit. Die haben ein sehr großes Außengelände. Die kümmern sich viel um die Tiere. Also das ist kein Zoo, sondern wirklich eine Arche, wo es den Tieren gut geht. Viele werden auch geschlachtet, ja, und sie werden auch verkauft. Also es ist halt für Züchter, die können sich das kaufen oder können auch welche abgeben, so, damit halt die Tiere, die wirtschaftlich jetzt keinen Wert haben, ja, so Angeliter Sattelschweine oder Schleswiger Kaltblut oder, so alte Nutztierrassen, trotzdem weiterleben können. Mhm. So. Und da habe ich mir die chinesischen Maskenschweine ausgesucht. Das fand ich ganz passend. genau. Und dieses Jahr ist das Jahr der Ratte. Und da habe ich mir eine Tierschutzorganisation ausgesucht, die gegen Tierversuche sich engagiert. Was ich nicht wusste, ist, dass Mäuse und Ratten sind ja auf Platz 1. Der meisten Tierversuche. Und auf Platz 2 sind, glaube ich, Fische. Das fand ich ziemlich krass, dass Fische... Fische? Ja. Okay. Fand ich auch ganz... Ja, genau. Und so leiste ich halt einen kleinen finanziellen Beitrag jeden Monat, dass es Tieren besser geht. Und selber, hole ich mir irgendwelche Tiere, die ich auf der Straße finde.
Hast du tatsächlich viele Tiere zu Hause?
Nee, momentan nicht. Ich bin ja, das ist ja die andere Seite der Medaille, dass ich ja ein Weltenbummler bin und sehr nicht so sesshaft bin. Das heißt, wenn ein Tier in Not ist, dann nehme ich das auf. Mein letztes Tier war jetzt, mein vorletztes, also in Shanghai habe ich eine Katze, einen Kater von der Straße geholt. Da gibt's ganz viele Straßentiere. Und ich konnte an diesem kleinen Fellknäuel einfach nicht dran vorbei. Ich wollte nicht, also, weil ich halt immer wieder Tiere aufnehme. Naja, ich habe den dann aufgenommen und habe den jetzt an einen Freund vermittelt in Shanghai. Ich habe den halt so schnell jetzt nicht ins Ausland bekommen. aber da hatte es gut. Und auf Koh Tao habe ich auch eine Katze in Pflege gehabt. In Thailand ist es ja auch viele, viele Straßentiere und so. Hier ist mir jetzt noch kein Tier über den Weg gelaufen, obwohl ich vor 2 Tagen schon wieder geguckt habe, was so in den Tierheimen hier drumherum ist, so Notfälle. Gerade Katzen, die irgendwie, ja, ist so ein, ist eine Schwäche. Also ich habe, das eine Mal habe ich fast ein Pferd genommen.
Wie kam also, das? Also warum ein Pferd?
Also ich habe eine Freundin gehabt damals, die hatte ein Pferd auf einer Koppel, wo auch ein zweites Pferd stand, so ein Pinto, Jackie, also braun-weiß, so ein Indianerpferd, super schön, konnte nicht geritten werden. Ja, also und ich habe die dann damals immer auf dem Hof besucht und habe auch eine Zeit lang selber geritten. Am coolsten finde ich aber so Bodenarbeit. Also ich mag einfach mit Pferden auf Augenhöhe nebenher zu arbeiten, Zeit zu verbringen. So, ich mag auch gerne mal reiten ohne Sattel, aber in der Regel mag ich so dieses Horsemanship zum Beispiel, finde ich super cool. Und da Jackie eh nicht geritten werden konnte, habe ich halt Bodenarbeit mit ihr gemacht und das war so cool. Und meine Freundin und das Jackie war halt ein Pferd, das wurde einfach abgestellt. Quasi die Besitzerin ist irgendwann umgezogen und das Pferd war dann einfach nur noch Beistellpferd. Und meine Freundin ist damals umgezogen in eine andere Stadt zum Studieren und hat ihr Pferd mitgenommen und Jackie war dann halt alleine da. Oh. Und dann stand halt die Frage im Raum, ob ich sie einfach übernehme. So, und ich war damals in der Erzieherausbildung, hatte also nur mein Schüler-BAföG und keinen Platz und gar nichts. Und sie wurde dann glücklicherweise woanders hin vermittelt, wo sie es dann gut hat und so. Aber ja, hätte ich die Kapazitäten gehabt, hätte ich sie sofort genommen. So, ich kann da schlecht Nein sagen. Ich habe damals, als ich bei meinen Eltern gewohnt bin, habe ich Katzen und Hunde im Karton an denen vorbeigeschlichen, irgendwie in mein Zimmer und hatte dann zeitweise 2 Katzen oben in meinem Zimmer und meine Eltern wussten das nicht.
Haben die das jemals erfahren im Nachhinein?
Ja, doch, klar. Irgendwann kam das dann raus, aber... Und dann habe ich mir auch einfach einen Hund aus dem Tierheim geholt, ohne das mit denen abzusprechen, einfach weil ich sagte, nö, ich helfe dem Hund jetzt so.
Also deine Eltern hatten es ja, das hatten wir vorhin ja schon, hatten es nicht so ganz einfach mit dir.
Nee, genau, das war noch die schonenden Sachen, glaube ich.
Vor den Drogen ja. Noch.
Nee, das war während der Zeit, ja.
Während der Drogen. Ja, Drogen genau. Und Tiere, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Das
ist auch eine Kombi, ja.
Doch, also ich bemühe mich sehr, Tieren irgendwie zu helfen. Ich habe eine Zeit lang ein Praktikum gemacht bei einer Tierärztin, eine auf dem Land, die dann noch richtig zum Bauern fährt und so. Und das ist mega. Also
Als du das erzählt hast mit den Schweinen, hatte ich echt so ein Erschreckmoment, weil kurz bevor ich dich gefragt habe, hatte ich so mal einen Impuls zu fragen nach Schweinezucht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das dann total grotesk, dass du angefangen hast, von Schweinezucht zu erzählen. Und deswegen frage ich mich gerade, was hier in der Luft liegt und ob du an sowas glaubst, wie dass es so Schwingungen gibt, die sogar digital in der Luft liegen, die so ein bisschen, sage ich mal, übersinnlich sind.
Ja, definitiv.
Wo hast du also, hast du schon mal sowas wahrgenommen? Weil ich fand es jetzt gerade echt crazy.
Ja, also ich meine, ganzes Weltbild beruht eigentlich darauf bisher, dass alles aus Schwingungen besteht oder aus Quanten oder also wir sind alle verbunden miteinander und ich glaube da fest dran, ja, dass die Leute zusammenkommen, die zusammengehören und ja.
Bei welchen Menschen ist dir das ganz besonders schon mal aufgefallen in deinem Leben, die dir begegnet sind?
Ich habe vorhin schon über Matthias gesprochen, mein Mentor, den ich vor 11 Jahren begegnet bin, bei dem definitiv. Und ich war vor 3 Monaten, glaube ich, ist es schon her, zum Beispiel auf dem Seminar von Yvonne Schönau. Und da habe ich auch einige Menschen kennengelernt und auch durch die Übungen mit diesen Menschen in Verbindung zu gehen auf einer ja nicht körperlichen Ebene, sondern ja für mich ist es so eine geistige oder spirituelle Ebene. Ja. Und wir haben vorhin schon über meine Härte gesprochen. Dass ich
Härte.
Ja auch sehr, nicht nur diszipliniert, sondern auch ein sehr harter Mensch bin. Und dass gerade meine Übung ist, mich dem überhaupt zu öffnen. Also ich weiß, dass es da ist. Ja, ich glaube daran. Mir fällt das Öffnen jedoch ziemlich schwer, weil ich mein Herz vor ganz einiger Zeit verschlossen habe.
Gab es so. Da einen Anlass, dass du es verschlossen hast?
Ja, Kindergarten, Grundschule, Schule.
Ach so, schon so als also, Kind?
Ja.
Okay.
Ja, also.
Das hast du jetzt immer wieder gesagt. Bist du da sehr gehänselt worden oder warst du da so ein Außenseiter-Nerd? Oder?
Ja, genau. Also ich bin mit 5 in den Kindergarten gekommen, also relativ spät auch. Und ich hatte damals abstehende Ohren. Das ist so die Story, an die ich mich noch am meisten erinnern kann. Und wurde aufgrund meiner abstehenden Ohren sehr gehänselt. Und wurde noch bevor ich in die Schule gekommen bin, glaube ich, wurde ich operiert, dass diese Ohren angelegt werden, damit ich halt nicht mehr gehänselt werde. Und das ist natürlich, okay, wenn die Umwelt mich nicht leiden mag, dann passe ich mich halt an, damit ich überlebe. Also Kinder können diese Verantwortung noch nicht übernehmen, über die wir vorhin gesprochen haben, diese Entscheidung zu treffen. Kinder sind abhängig von ihrer Umwelt. Sie brauchen diesen Schutzraum auch. Und sie können nicht sagen, ja, okay, oder die meisten, also ich konnte es jedenfalls nicht, sagen, okay, du magst mich nicht, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Ja, weil Kinder, und das ist was Evolutionäres, sind einfach abhängig, überlebensabhängig davon. Wenn sie die Menschen um sich herum nicht haben, dann sterben sie. Und damit meine ich nicht nur das, weil sie gefüttert werden, sondern sie brauchen auch die Liebe und Zuneigung. Ja, das dazugehören. Wir sind nun mal soziale Wesen und wir leben in Gruppen, um zu überleben. Nicht, weil wir uns gegenseitig beschützen, sondern weil wir uns, also nicht nur körperlich, sondern weil wir ja uns nah sind, weil wir uns austauschen, weil wir Trauer verarbeiten können, Freude teilen können. Genau. Und das ging in der Grundschule, war es halt auch nicht so nice. Ich weiß nicht, ob mein Name was damit zu tun hat, aber ich habe da nicht so den Anschluss gefunden irgendwie. Ich habe mich mit den Lehrern gestritten, ich habe mit Stühlen geschmissen, ich war nicht gut in der Schule, ich hatte auch keinen Bock auf die Schule, also es war ätzend. Ich bin auch das ein oder andere Mal auch abgehauen. Also es war jetzt kein Ort, wo ich sage, so, da möchte ich gerne sein. Und Schule kann aber so ganz anders sein oder das Lernen. Ja, für mich ist ein absolutes Ideal Waldpädagogik, Waldkindergarten zum Beispiel. Das ist einfach ein Raum, der, und da sind wir auch wieder bei Schwingung, der Wald oder Lebewesen strahlen Schwingung aus oder jedes Objekt strahlt Schwingung aus. Und es ist ein Unterschied, ob ich in einem Wald bin, wo Leben ist, oder ob ich in einem geschlossenen, gemauerten Raum bin, wo es halt eher stumpf ist. Und in einem Wald kann ich viel mehr in Verbindung gehen, viel mehr in Schwingung gehen mit meiner Umwelt, als in einem geschlossenen Raum. In einem Wald darf ich auch laut sein und darf auch mal rennen. Ja? Ein Kind hat das Bedürfnis, wenn es schreit, zu schreien. Das macht es nicht, weil es den Lehrer auf die Nerven gehen möchte, oder, sondern das Bedürfnis ist da und es ist richtig. Das ist etwas, was ich an Kindern so bewundere. Wenn sie in einer Emotion sind, dann sind sie zu 100% in dieser Emotion. Wenn sie wütend sind, sind sie das zu 100%. Wenn sie traurig sind, sind sie das zu 100%. Und wenn sie Freude empfinden, dann zu 100%. Und das haben wir uns im Laufe, und ich meine, dass in der Schulzeit zum größten Teil abgewöhnt, abtrainiert. Bleib still sitzen, ach, wein doch nicht, du musst doch nicht traurig sein, es gibt keinen Grund, wütend zu sein und so weiter und so fort. Also mir wurde ganz häufig gesagt, dass das, was ich empfinde, das, was ich bin, nicht richtig ist, nicht angemessen ist. Und in diesem Zwiespalt, und als Kind konnte ich das ja nicht begreifen, ja, wie soll ich das wissen? In diesem Zwiespalt habe ich mich immer wieder bewegt, bin immer wieder angeeckt, habe eigentlich nur versucht, mich auszudrücken. aber nicht in Worten. Ich konnte nicht sagen, ja, ich habe jetzt das Bedürfnis, mich zugehörig zu fühlen oder. So, dann habe ich dem ja halt eine gelangt oder ja. Habe geschrien oder habe nicht zugehört oder habe was ich da gemacht habe.
Wo waren denn in der Zeit Orte oder Tätigkeiten oder Plätze, wo du dich wohlgefühlt hast?
In der Natur. Mhm. Klar, so. Ich bin ja auf einem Dorf groß geworden und da gab es natürlich die Möglichkeit, dann irgendwie hier in einem kleinen grünen Wäldchen, keine Ahnung, Soldat zu spielen oder so. Wir haben ganz viel Krieg gespielt. Oder so Action gemacht, springen, ins Eis einbrechen, was weiß ich, Steine werfen, alles Mögliche. So, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, ja.
Da warst du dann aber nicht alleine, sondern auch mit anderen.
Ja, ich hatte schon 2-3 Jungs aus der Nachbarschaft, mit denen ich dann Blödsinn gemacht habe, ja.
Mhm. Ja. Das war aber lang jetzt noch vor der ganzen Pubertätsgedöns, oder?
Genau, das war so Grundschule. Mhm. Ja, ich glaube so 7., 8. Klasse, da habe ich mich dann auf einen eingeschossen und mit dem habe ich dann so die ersten Getränke getrunken und die erste Zigarette gepafft, so. Ja, aber
würdest du sagen, du hattest eine wirklich behütete Kindheit, also jetzt mal bis zur Pubertät, wo du ausgebrochen bist, ganz rabiat?
Ja, wie gesagt, also schon eher überbehütet. Ich habe mich eher überbehütet gefühlt, so im Nachhinein, ja.
Im Nachhinein oder auch schon damals?
Ja, weil, also...
Kann man nicht sagen.
Naja, also ich habe ja gesagt, ich durfte zum Beispiel nicht allein ins Dorf. Und dann habe ich meiner Mom halt erzählt, ja, wir gehen nur zu dem und dem Freund. Und dann sind wir bei dem zu Hause. Aber wir sind nie bei dem angekommen, weil wir dann natürlich auf den Spielplatz gegangen sind, wo die Mädels sind oder was weiß ich. Und haben da dann, unsere Sachen gemacht. Also ich habe mir die Freiräume dann auch halt geschaffen, erlogen.
Ja.
Ja, ergaunert. Ja. Ja.
Wann hattest du dann zum ersten Mal so das Gefühl, dass du für dich genug bist?
Ich arbeite dran.
The story to be continued. Naja, es ging ja, was du vorhin gesagt hast, ging los so ein bisschen vor 4 Jahren, als du dann endgültig mit Drogen und Zeug und allem aufgehört hast, oder?
Ja, aber es ist jetzt gerade aktuell das Thema, bin ich mir genug? Also ich habe immer noch diese Stimme in meinem Kopf, die sagen, du musst irgendwas leisten, du musst einen Beitrag leisten, du musst irgendwas machen. Also ich bin ja nach Deutschland jetzt zurückgekommen, Ende Mai, und arbeite jetzt als Hausmeister bei meinen Eltern. Nebenbei, die haben mir das angeboten, damit ich nicht vom Arbeitsamt abhängig bin und so. Ich kann zurzeit nicht in der Einrichtung, also in 98% der Einrichtungen möchte ich nicht mehr arbeiten, weil das nicht dem entspricht, was ich für richtig halte. Ich komme da einfach an meine Grenzen. Und wenn ich etwas tue, was meinen Werten nicht entspricht, dann reagiert mein Körper mit Krankheit. Mhm. Das war in Shanghai war es so. Und jetzt ist es auch immer wieder nicht so stark. Aber wenn ich etwas mache, ich bin ja schnell da drin, eine Entscheidung zu treffen. Und das mache ich jetzt. Und ein paar Wochen, 2, 3, 4 Wochen später bekomme ich Kopfschmerzen. Ich bin nur noch müde, habe keine Energie. Da zieht mir irgendwas den Stecker und ich komme einfach nicht weiter. Ich werde dann krank, bekomme Fieber und bin dann eine Woche, liege ich flach, regeneriere dann wieder, atme. Okay, Kevin, du musst nichts leisten, du bist gut so, wie du bist. Ja, du musst hier nicht irgendwie groß die Welt verändern oder so und du musst auch nicht das machen und du musst einfach sein. Genau das ist gerade mein Thema. Mich aus dieser Leistung, aus diesem Druck rauszuholen und zu erden, in Verbindung zu gehen mit meinem Herzen, mit meinem wahren Sein. Ja, ich denke jetzt schon wieder darüber nach, die Ausbildung zu machen oder die Ausbildung. Ich würde gern Chinesisch studieren. Ich überlege jetzt gerade über eine Coaching-Ausbildung. Ich könnte einen Waldkindergarten aufmachen. Ich könnte eine Qigong-Ausbildung machen. Was? Also so ganz viele Sachen, ja, wo ich denke so, ja, das muss ich jetzt machen. Das will ich jetzt machen. Ich will ja irgendwas machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das I Ching kennt. Das ist ein Wahrheitsbuch, ein Orakel aus dem Daoismus. Das ist, weiß ich nicht, 6 oder 7.000 Jahre alt. Das hat Konfuzius damals ausgearbeitet. Man kann Münzen werfen und dann wirft man ein Bild und dann gibt's so 64 verschiedene Geschichten dazu. Das ist so ähnlich wie Tarotkarten, nur halt taoistisch. Und das habe ich gestern gemacht mit der Frage sinngemäß, wo soll es so die nächsten 12 Monate hingehen, bevor ich dann mein Chinesisch-Studium anfangen kann. Und da ging es halt auch darum, dass die Dinge dann kommen, wenn sie kommen sollen und nicht, wenn ich das will. Ja, und Matthias hat mir am Samstag einen schönen Satz mitgegeben: Nicht wollen ist können. Ja, und ich will immer ganz viel machen. Ich will das verändern und das machen und meinen Beitrag leisten. Und dann komme ich immer in so eine blöde Situation, wo ich dann nicht mehr kann. Und das versuche ich gerade für mich so zu sortieren, loszulassen.
Ja, das passt ja auch zu deinem Nomadenleben und deinem etwas rastlosen, was du vorhin beschrieben hast. Ja.
Genau. Jetzt wohne ich bei meinem Bruder. Ich habe keinen Mietvertrag. Ich bin bei meinen Eltern angestellt. Ich habe jetzt nicht so die klassische Kündigungsfrist oder so. Also ich kann immer in so eine Vereinbarung gehen, wie wir das am besten regeln. Ich habe keinen WLAN-Vertrag, ich habe kein Leasing, ich habe keinen Kredit, gar nichts. So, ich möchte keine krasse, irgendwie so gebunden sein an irgendwelchen materiellen Dingen oder so. So eine Verpflichtung, sondern mich loslassen. Weg von der Idee, ich muss einen Job haben, um Geld zu verdienen. Das muss ich nicht. So, ich weiß, dass das Universum für mich sorgen wird. Das ist bis jetzt immer so gewesen. Es ist immer so gewesen. Und wenn ich loslasse, dann wird auf meinem Weg etwas kommen, was ich dann nehmen darf. Das kann ich mir nicht entzwingen. Und das ist eine ziemlich große Challenge für mich und ein großes Learning. Ja.
Ist es bei Menschen auch so, weil du sagst, materiell möchtest du dich nicht binden? Möchtest du dich auch an Menschen nicht binden?
Möchten schon. Es fällt mir schwer. Und auch da möchte ich das möglichst frei und offen haben. Also ich lebe polygam. Ja. Das seit, ich weiß nicht, also ich glaube, nach meiner Ehe hatte ich nicht einmal eine monogame Beziehung über 3 Monate, weil ich mich dann immer irgendwann eingesperrt gefühlt habe. Ich konnte nicht so sein, wie ich will. Ich konnte andere nicht toll finden. Ich konnte mich nicht in andere verlieben und was weiß ich. Und ja, dann habe ich in den vergangenen Jahren, habe ich das so für mich ausprobiert. Wie möchte ich das haben? Offen, geschlossen, 3, 4, was weiß ich. Und jetzt habe ich das für mich soweit klar, dass ich halt in Beziehung stehe mit vielen, mit Menschen, so, und es gibt halt die emotionale Liebe und es gibt die körperliche Liebe und ich kann mit Freunden körperlich sein, ja, die ich vielleicht eher als Freunde bezeichne, oder ich mag zurzeit jedenfalls nicht so diese Abstufung, das ist mein Partner, ja, der hat einen ganz besonderen Stellenwert und eine ganz besondere Art der Aufmerksamkeit oder so, das finde ich anderen gegenüber, komme ich dem nicht gerecht. Also ich möchte sagen können, dieser Mensch, mit dem habe ich die und die Art von Beziehung und die äußert sich so und so. Und den liebe ich. Und den anderen Menschen, der ist nicht mehr oder weniger, den liebe ich auch und die Art der Beziehung äußert sich so und so. Also ich, und damit fahre ich ziemlich gut, weil ich ein super neugieriger Mensch bin. Ich lerne super gern Menschen kennen. Ja, interessiere mich für diese Geschichten. Und ja, und für mich ist Liebe nicht etwas, was ich begrenzen kann auf eine bestimmte Anzahl von Personen. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt ein Gefäß voll mit Liebe und dann kriegt meine Mutter, meine Eltern so einen Schluck Liebe und mein Vater und mein Bruder und so weiter und mein Partner und dann ist meine Liebe leer. So, das passt nicht in mein Weltbild. Für mich ist Liebe unendlich. Das ist eine allumfassende Energie. So, und die fließt, und entweder fließt sie durch mich durch oder sie wird blockiert. So. Und ich möchte sie fließen lassen. Und ich möchte da keine Unterscheidung machen. Und
fließt sie gerade im Moment?
Besser als vor einem Jahr auf jeden Fall. Ja. Ja.
Ich bin ganz neugierig, weil man sieht an deinen Armen, zumindest wenn du sie hebst jetzt hier im Bildschirm, sieht man ganz viele Tattoos.
Ja.
Das geht wahrscheinlich noch weiter, oder?
Ja, der Oberkörper ist fast fertig und ein bisschen an den Beinen schon. Also ja, Arme, Oberkörper ist fast fertig.
Und was haben die für eine Bedeutung?
Ganz viele verschiedene, ja. Also es sind alles Geschichten, so fürs Leben. Dinge, die ich mir irgendwie vor 10 Jahren gestochen habe, haben auch ihre Bedeutung weiterentwickelt. Ja. Es hat viel mit Dualität zu tun. Ja, Yin und Yang. Der Prinz und der Bettelknabe. Hase und Schildkröte. Zum Beispiel. Viel Asiatisches. Kung Fu Panda zum Beispiel.
Super, sehr schön.
Ja, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Aus dem ich so viel lernen kann. Der ist so philosophisch. Und ich habe den schon 100 Mal gesehen. Aber jedes Mal fällt mir doch wieder irgendwas auf, wo ich denke so, ja, krass, genau so ist das. Dann, ja, Drache, Tiger, so ganz viele chinesische Symbole oder, ja, genau.
Gut. Cool. Habt ihr schon die Frage Reverse gemacht? Okay. Wir haben immer einen Teil in dem Podcast, wo uns der Gast eine Frage stellen darf. Weil wir die ganze Zeit dem Gast Fragen stellen, darfst du jetzt umgekehrt uns eine Frage stellen.
Also wenn dir eine einfällt, wenn du Lust hast.
Das Erste, was mir spontan eingefallen ist, was wünschst du dir für die Welt?
Lass mal kurz drüber nachdenken.
Ich sage Gelassenheit. Weil ich glaube, dass alle, also kann man Frieden und so weiter auch alles nehmen, aber ich glaube, durch Gelassenheit kommt ganz viel. Das bedingt, glaube ich, ganz viele andere Dinge. Und es ist auch eins meiner Karotten, die ich vor meiner Hasennase vorne wegtrage.
Ja, bei mir es ist mit drin, aber für mich ist es ganz stark dieser so Humor, aber im Sinne von sich immer wieder selbst und andere ein bisschen absurd von außen sehen zu können, weil das wirklich, und das erzeugt ja dann auch Entspannung und Gelassenheit, wenn man das kann. Das geht nicht immer, gerade wenn man so ist.
Ja.
Aber das ist so, das wünsche ich mir für ganz viele Menschen, inklusive mich, dass ich das auch in Situationen, wo es mir nicht gelingt, schaffe.
Ja.
Und so, ja. Weil wir sind alle ein bisschen absurd, glaube ich, so, wenn man uns von außen. Also ich habe manchmal so das Bild, wenn so ein Alien uns von außen sehen würde, die ganze Menschheit, der sag mal, geht's noch?
Ja.
Was macht die
Was machen die? Wo rennen die da gerade
genau.
hin?
Ja.
Und wenn man das schafft, es so zu sehen, also uns alle, dann glaube ich, haben wir einen guten, dann gibt's keinen Populismus mehr und kein Gegeifere und kein sich anpumpen und ich glaube, das würde echt alles, oder es wäre okay, wenn einer mal pumpt und es wäre aber trotzdem nicht, weißt du, so, also es wäre jetzt nicht so. Ja, das wäre schön.
Was ist es für dich, was du der Welt wünschst?
Stille.
Stille. Auch schön.
Stille.
Ah, dann machen wir das doch jetzt. Dann schenken wir jetzt einfach mal, der Welt ein bisschen Stille und sind still.
Ja, finde ich gut.
Ich höre was. Was ist
ich
das?
Auch. Was ist das?
Ich weiß nicht.
Klingt wie irgendwelche Kuh. Geräusche, ja, so. Das ist in der Leitung.
Das passt doch. So im Hintergrund, ganz mal wie eine Kuh, wie eine muhende Kuh, finde ich.
Also mich interessiert jetzt am meisten, welche Leute jetzt wie lange da durchgehalten haben, diese Stimme auszuhalten. Weil ich mir gedacht habe, ich bin gespannt, weil ich glaube, dass es im Radio geht es ja gar nicht, aber im Podcast finde ich das total spannend. Und ja. ob Leute jetzt widerstanden haben, nicht die 15 Sekunden nach vorne Taste zu drücken und so von wegen, wann hören sie jetzt endlich damit auf, sondern es auszuhalten. Ich glaube, ich muss mir es irgendwann selber nochmal anhören und gucken, wie das ist. Vielen Dank für dieses Geschenk. Ich finde es super.
Ja, ich habe zu danken.
Ach, okay. Möchtest du am Schluss noch was loswerden, Kevin? Hast du noch irgendein Bedürfnis?
Schön, dass wir uns kennenlernen durften.
Ja, danke. Schön, danke, dass wir uns kennenlernen super durften.
Auch schön, super dass cool. du es noch geschafft hast, Karin. Ich bin total froh, dass du noch dazugekommen bist.
Ich muss mich noch vielmals entschuldigen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es noch geschafft habe.
Das wird ein etwas längerer Podcast diesmal, aber das macht nichts.
Auch gut.
Kein Problem. Ach, ein Foto müssen wir noch machen.
Ah ja, genau, das machen wir jetzt nachher. Ich sage vielen Dank an dich, Kevin, und an alle, die jetzt zugehört haben. Und wer noch Bock hat auf weitere Folgen, hört einfach bei uns rein, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Interesse habt, uns Fragen zu stellen oder sonst irgendwelche Dinge loszuwerden, dann meldet euch unter podcast@livestories.de und bewertet unseren Podcast, teilt unseren Podcast, empfehlt unseren Podcast weiter. Wir würden uns freuen. Danke.